Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alina Lagmöller.
Und mein Name ist Ixona Hüseni.
Ixona, spürst du es auch? Ich finde, es ist absolutes Potterwetter. Also die Temperaturen rutschen nach einem jetzt wirklich heißen Sommer unter 20 Grad. Und es ist bewölkt und regnerisch hier in Karlsruhe. Und meiner Meinung nach ist es absolut Zeit, sich mit einem Tee auf die Couch zu verkrümeln und nochmal alle Harry Potter Filme zu gucken, oder?
Ja, da hätte ich jetzt auch schon große Lust drauf, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der krasse Harry Potter Fan. Als Kind war Fantasy nicht so wirklich mein Ding und deswegen habe ich die Bücher tatsächlich nie gelesen, muss ich gestehen. Später habe ich die Filme alle geschaut und die mochte ich auch sehr gern. Wie ist es eigentlich bei dir, Alena? Bist du Harry Potter Fan?
Es geht. Also als Kind fand ich die Bücher erst toll und dann wurden sie immer irgendwie düsterer und ganz viele Leute sind gestorben und es hat mir irgendwie dann noch nicht so gefallen. Und als Erwachsener habe ich dann alles nochmal gelesen und fand es richtig gut. Und dann kam es aber dazu, dass J.K. Rowling, also die Autorin der Harry Potter Bücher, ganz viele transfeindliche Dinge gesagt hat und das fand ich dann irgendwie nicht mehr cool. Und sagen wir es mal so, das Verhältnis ist seitdem distanziert.
Bevor ihr euch jetzt denkt, ihr seid im falschen Podcast gelandet, klären wir euch mal lieber schnell auf. Was macht denn jetzt Harry Potter im JustizreporterInnen-Podcast? Jura und Harry Potter sind ja jetzt zwei Themen, die beim ersten Hören nicht unbedingt zusammenpassen. Dass das doch so sein kann, das zeigt unser heutiger Interviewgast Janina Schäfer. Sie ist Volljuristin und hat eine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Harry Potter und die Gesetze der Macht. Wie das Strafprozessrecht als Machtinstrument im Kampf zwischen Gut und Böse missbraucht werden kann, am Beispiel der Harry Potter Bücher von J.K. Rowling und unter Berücksichtigung des deutschen Strafrechts sowie der Besonderheiten im NS-Staat.
Das war jetzt mal ein langer Titel, aber es ist auf jeden Fall auch eine etwas andere juristische Doktorarbeit. Und mit der hat Frau Schäfer aber bevor die Arbeit veröffentlicht wurde, für ordentlich Diskussionen im Netz gesorgt. Hier mal eine Auswahl der Kommentare.
Diese Diss macht mich so unnormal aggressiv.
Das wäre mir so gottlos peinlich.
Studienverbot für Millennials jetzt.
Die bekommt einen Doktortitel für Harry Potter Fanfiction.
Sogar ein Professor hat sich in die Diskussion eingemischt. Er schrieb auf X, promovieren first, bedenken second.
Und wir wollen dem Ganzen jetzt mal heute so richtig auf den Grund gehen und haben uns deswegen Janina Schäfer eingeladen und wollen mit ihr über ihre Dissertation sprechen. Hallo Frau Schäfer.
Hallihallo.
Was ich mich zuerst gefragt habe ist, wie oft haben Sie mittlerweile Harry Potter gelesen? So schätzungsweise um den Dreh.
Gar nicht so oft, wie man meinen könnte. Also vielleicht so 7, 8 Mal. Also ein paar Mal die deutsche Ausgabe, ein paar Mal die englische Ausgabe. Und dann natürlich noch ein paar Mal die Filme geguckt.
Ja, also Harry Potter und Jura, das liegt jetzt nicht so nahe, diese beiden Themen. Wie kamen Sie denn auf die Idee, da jetzt ein Thema für eine juristische Doktorarbeit draus zu machen?
Die ursprüngliche Idee kam eigentlich daher, dass ich mich wie so viele Menschen sonntagabends aufs Sofa gesetzt habe, 20.15 Uhr Tatort eingeschaltet. Und dann habe ich mich natürlich immer fürchterlich darüber aufgeregt, wie viele StPO-Fehler die deutsche Polizei im Tatort eigentlich macht. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass man ja an fiktiven Werken, also egal ob Bücher oder Filme, eigentlich wunderbar Jura darstellen kann und wie schön das eigentlich wäre, wenn man Jura sogar richtig darstellen würde. Dann würden nämlich die Zuschauerinnen und Zuschauer sogar noch was lernen. Offensichtlich bin ich Harry Potter Fan und der Sprung vom Tatort zu Harry Potter war dann gar nicht mehr so weit, weil eben auch in Harry Potter, man glaubt es kaum, Gerichtsprozesse vorkommen, ein Staatsaufbau vorkommt und eben ziemlich viel Unrecht passiert, auch im Justizbereich.
Bei Harry Potter ist Ihnen dieses Rechtssystem schon aufgefallen, bevor Sie auf die Idee gekommen sind, an der Schnittstelle zwischen Literatur oder beziehungsweise Fiktion und Recht zu arbeiten?
Also ganz am Anfang ursprünglich habe ich die Bücher natürlich als Kind gelesen. Also ich bin damit aufgewachsen. Ich bin quasi genau in diesem typischen Harry Potter Alter. Und da ist mir das nicht aufgefallen. Also man hatte natürlich das Bauchgefühl, dass bei Harry Potter irgendwas unfair ist, dass da was schief läuft. Man denkt an Lord Voldemort, aber beispielsweise auch an Dolores Umbridge. Da hat man als Kind schon ein Gerechtigkeitsgefühl, das nicht befriedigt wird und wünscht sich ein Happy End für alle Beteiligten. Aber die wirklichen rechtlichen Probleme sind mir dann erst im Studium aufgefallen. Und das war bei mir so, dass ich Harry Potter ein bisschen als in Anführungszeichen Trostlektüre oder Beruhigungslektüre lese. Das heißt, ich kehre immer wieder dann zu Harry Potter zurück, wenn ich irgendeine schwierige Prüfung habe und abends nicht einschlafen kann. Und dementsprechend habe ich die Bücher natürlich auch vor meinen zwei Staatsexamina nochmal gelesen, einfach zur Nervenberuhigung. Und da ist es mir dann erst so richtig krass aufgefallen, wie viele Rechtsthemen in Harry Potter eigentlich vorkommen.
Ja, jetzt braucht man für eine Doktorarbeit ja noch jemanden, der diese Arbeit irgendwie betreut. Wie war die Suche da nach einer Betreuerin oder einem Betreuer? War es schwierig, jemanden zu finden, der so ein außergewöhnliches Thema betreuen will?
Also Harry Potter war mein Ersatzthema. Ich hatte erst versucht, ganz normal zu promovieren, hier bei mir unten in Süddeutschland an der Uni Tübingen. Da habe ich aber keinen Doktorvater und keine Doktormutter gefunden. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt sowieso extern auf die Suche gehen muss und mir mehr oder weniger die ganze Bundesrepublik offen steht, dann kann ich ja auch beim Thema ein bisschen freier sein. Und dann habe ich gegoogelt und bin eben auf dieses Law and Literature Thema gestoßen und habe mir dann ganz gezielt Professorinnen und Professoren rausgesucht, die sich selber mit dem Bereich beschäftigen. Und so bin ich dann über eine Empfehlung von einem anderen Professor auf die Professor Dr. Anja Schiemann gestoßen, die dann meine Doktormutter wurde. Und ja, auch bei der musste ich natürlich ziemlich Überzeugungsarbeit leisten, klar.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie da Ihr Thema präsentiert?
Also ich habe erstmal eine relativ unschuldige E-Mail geschrieben und habe gefragt, ob sie allgemein im Bereich Recht und Literatur Doktorandinnen annehmen würde, dass ich Interesse hätte. Und dann kam eine super liebe Mail zurück mit, ja, gar kein Problem, das ist ihr Thema, sie würde sich mega freuen, welches Buch ich mir denn vorgestellt hatte. Und dann bin ich mit dem Harry Potter-Thema rausgerückt und dann kam zurück, Moment mal, das kann ich mir jetzt noch nicht so gut vorstellen. Bitte einmal in den Zug fahren, steigen von Stuttgart nach Münster düsen und mir in einem Exposé bitte erklären, was Harry Potter mit Recht zu tun hat. Und da konnte ich sie dann offensichtlich überzeugen.
Es gab jetzt aber auch dann am Ende Diskussionen um Ihre Doktorarbeit im Internet und unter anderem wurde Ihnen vorgeworfen, Sie würden mit Ihrer Arbeit das NS-Unrecht verharmlosen, weil Sie das ja auch als Analyserahmen genommen haben. Also Sie vergleichen ja die Welt von Harry Potter mit dem quasi Recht, das in Deutschland von 1933 bis 1945 galt. Und was sagen Sie denn zu diesen Unterstellungen oder diesen Vorwürfen?
Also daran ist natürlich nichts dran. Jeder, der die Arbeit gelesen hat, wird merken, dass ich den NS-Staat und den Holocaust darin natürlich nicht irgendwie verharmlose, indem ich Vergleiche zu Harry Potter ziehe. Ansonsten könnte man insgesamt nicht mehr wirklich über den NS-Staat forschen, wenn sofort Menschen um die Ecke kommen und sagen, Moment mal, damit verharmlosen Sie jetzt aber das NS-Unrecht. Und auch der gesamte Vergleich mit dem NS-Staat ist tatsächlich nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern der Bereich meiner Arbeit beruht auf der Forschung, die im angloamerikanischen Bereich dazu schon gemacht wurde. Und da ist dieser Vergleich komplett anerkannt. Und es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesen Vergleich ziehen, nur dass die sich meistens nicht in den Rechtswissenschaften bewegen, sondern eben in den Literaturwissenschaften angesiedelt sind.
Es gibt ja eine Passage aus Ihrer Dissertation, die auch viel in den sozialen Medien gekreist ist, die da so rausgegriffen wurde. Da ging es ein bisschen um das Strafprozessrecht in der Zeit des Nationalsozialismus und bei Harry Potter. Da haben Sie festgestellt, dass es ja in beiden Systemen eine Anklageschrift gibt, dass man sich an die Formalia einer Anklageschrift hält. Aber dass auch in beiden Systemen, also sowohl im NS-Unrecht als auch bei Harry Potter, eben darauf verzichtet wurde, überhaupt entlastende Umstände für den Angeklagten zusammenzutragen. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn der Gewinn bei solchen Vergleichen?
Also insgesamt hoffe ich einfach mit dem Vergleich, eine neue Perspektive auf Rechtsordnungen schaffen zu können. Ich glaube, das funktioniert ganz wunderbar, wenn man sich einfach aus ausgetretenen Pfaden mal ein bisschen wegbewegt und auch mal Dinge aus einer neuen Perspektive betrachtet. Und ich glaube, gerade in Rechtswissenschaften würde das ziemlich gut tun, wenn man nicht quasi immer das Gleiche erforscht und die gleichen Traditionen aufrechterhält, sondern eben auch anerkennt, dass um einen rum in der Gesellschaft Disziplinen existieren, die man mit Jura mischen kann oder die auch unabhängig von Rechtswissenschaften ihre Daseinsberechtigung haben. Am besten oder am deutlichsten erkennt man das vielleicht in der Kriminologie auch als Querschnittsdisziplin. Gleichzeitig hoffe ich auch mit meiner Arbeit so ein bisschen diejenigen erreichen zu können, die sich ansonsten vielleicht nicht unbedingt mit dem NS-Unrecht beschäftigen würden oder auch nur sehr widerwillig mit der StPO beschäftigen würden. Und ich glaube, das ist mir ganz gut geglückt, denn ich habe inzwischen wirklich nette Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, okay, die Themen sind mir eigentlich zu trocken. Ich habe die Themen noch nie verstanden, das war mir zu kompliziert. Aber wenn man das in so einen Kontext setzt, dann kann ich das deutlich einfacher verstehen.
War das denn eigentlich von J.K. Rowling auch so beabsichtigt? Also, dass man da eben, vielleicht nicht im Detail, aber dass man da schon irgendwie Parallelen ziehen kann?
Also es existieren Interviewauszüge von ihr, wo sie tatsächlich selber den Vergleich Adolf Hitler dort Voldemort beziehungsweise Todesser, Gestapo und Co. zieht. Das bedeutet, sie ist sich dieser Parallele bewusst. Ich gehe aber davon aus, dass sie nicht die Bücher dazu geschrieben hat, dass sich danach dann Juristen mit diesen Büchern kritisch auseinandersetzen. Und natürlich war das auch nicht Hauptinhalt der Harry Potter Bücher, da irgendwie das Dritte Reich darzustellen, sondern die Bücher sind natürlich immer noch in erster Linie Kinder- und Jugendbücher, was aber natürlich nicht bedeutet, dass man solches Unrecht nicht darstellen kann.
Ja, jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man denn jetzt das Staatsrechtssystem in der Welt von Harry Potter eigentlich beschreiben? Gibt es da Wahlen? Ist es eine Demokratie? Ist es eine Republik? Eine Diktatur?
Wir wissen, dass als Hauptapparat der ganzen Zaubererwelt das Zaubereiministerium existiert. Das ist eine hierarchisch gegliederte Behörde, an dessen Spitze eben der Zaubereiminister sitzt. Und der Zaubereiminister wird alle 7 Jahre vom Volk direkt gewählt. Also wir haben eine Direktwahl in einer akzeptablen Wahlperiode. Wenn man sich das ganze System näher anschaut, merkt man aber schnell, dass für eine echte Demokratie ein paar Elemente fehlen. Und das, was am meisten auffällt, ist, dass wir quasi keine Gewaltenteilung haben, was daran liegt, dass wir kein Parlament haben. Das heißt, die komplette Legislative fehlt. Wir wissen gar nicht, wie formelle Gesetze in Harry Potter zustande kommen. Die werden einfach irgendwie als materielle Regelungen vom Zaubereiministerium geschaffen. Und wir wissen auch, dass die Justiz komplett eingegliedert ist in diesen Behördenaufbau vom Zaubereiministerium. Das bedeutet, die Justiz ist personell und inhaltlich komplett vom Zaubereiministerium abhängig. Und das ist eigentlich die krasseste Verfehlung in der Zaubererwelt. Und meiner Meinung nach ist sie deswegen keine Demokratie mehr.
J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, die kommt ja aus Großbritannien. Das Rechtssystem dort ist ja ganz anders als hier in Deutschland. Hat das für ihre Arbeit eine Rolle gespielt?
Also ich musste natürlich als erstes erklären, wieso ich Harry Potter nicht mit dem britischen Recht vergleiche, sondern mit der deutschen Rechtsordnung. Und dafür habe ich 2 Argumente gefunden. Und das erste Argument ist das, dass wir keinerlei echte britische Organisationen, Behörden, Gerichte oder auch Personen in den Harry Potter Büchern haben. Das bedeutet, alles, was J.K. Rowling beschreibt, ist letztendlich fiktiv und offensichtlich hat sie sich auch nicht streng am britischen Recht orientiert. Es gibt zum Beispiel ganz offensichtlich keine Queen, beziehungsweise jetzt keinen King. Und das ist der Grund, wieso man es nicht zwingend mit dem britischen Recht vergleichen muss. Und umgekehrt habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass diese Parallele zum NS-Staat eben in der Wissenschaft schon lange vor meiner Arbeit anerkannt war. Und genau wegen dieser historischen Komponente ist es deswegen vertretbar, das Ganze mit dem deutschen Recht zu vergleichen.
Wie ist das denn eigentlich? Gibt es bei Harry Potter sowas wie Menschenrechte oder Verfahrensgarantien? Weil wenn ich jetzt mal mit Insiderwissen brillieren darf, im 3. Band, da erfährt man ja die Geschichte von Sirius Black, der in Azkaban, also im Gefängnis sitzt, wo Dementoren die Wächter sind, die jegliche Fröhlichkeit vernichten oder aus den Insassen aussaugen. Und die Höchststrafe, die einem dann droht, ist eben, dass von so einem Dementor ein Kuss gegeben wird, mit dem die Seele ausgesaugt wird. Und das ist ja schon wahnsinnig drakonisch. Einerseits ist die Zaubererwelt ja irgendwie etwas Tolles und etwas Schönes und Magisches, irgendwie so ein Ort, an dem man auch gedanklich gerne hingeht. Aber gleichzeitig gibt es so dieses Nebeneinander von diesem absolut drakonischen Strafrechtssystem. Und gibt es da irgendwelche, haben Sie da irgendwelche Schranken entdeckt, die das vielleicht so ein bisschen entschärfen?
Also ich fürchte, in den Harry Potter Büchern wird nirgends irgendeine Form von Verfassung oder Grundgesetz erwähnt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist für die Story nicht relevant, deswegen hat es J.K. Rowling nicht erwähnt. Da Harry aber ein Prozess gemacht wird und dass wir Sirius Black in einem Foltergefängnis haben, bin ich der Meinung, dass wenn es so etwas geben würde, dann hätte man das an den mehreren Stellen mal erwähnen können. Deswegen befürchte ich, dass es sowas wie unsere tollen Grundrechte in der Zaubereiwelt nicht gibt. Ich habe mir auch die Verfahrensrechte gerade im Strafrecht angeguckt und habe die mit unseren verglichen. Und da sieht es nicht ganz so extrem düster aus. Also es gibt durchaus Rechte. Unter anderem erfahren wir in Band 5 bei Harrys disziplinarischer Anhörung, dass der Angeklagte das Recht hat, einen Zeugen zu benennen, der dann hoffentlich positiv für ihn aussagt. Und genau das macht Harry. Der benennt nämlich seine Nachbarin. Und die soll eben aussagen, dass Dementoren ihn angegriffen haben und dass er sich deswegen mit dem Patronuszauber wehren durfte. Und genau das passiert dann auch. Das heißt, die Verfahrensrechte sind nicht mal ansatzweise so gut abgesichert wie bei uns und es gibt auch nicht mal ansatzweise so viele, aber es existieren zumindest Ansätze, die wir auch kennen in unserem echten Recht.
Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass J.K. Rowling vielleicht bestimmte Themen wie jetzt Menschenrechte oder eine Verfassung auch bewusst weggelassen hat, möglicherweise, weil wenn es es gegeben hätte, hätte sie es ja schreiben können. Jetzt habe ich mich gefragt, vielleicht wollte sie einfach eine spannende Geschichte schreiben über einen Waisenjungen, der eben magische Kräfte hat und gegen das Böse kämpft und vielleicht sich gar nicht um so Themen geschert hat wie eine Verfassung. Da frage ich mich, muss man das Rechtssystem bei Harry Potter eigentlich wirklich so ernst nehmen?
Also, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass J.K. Rowling kein Buch für Juristen schreiben wollte, sondern ihr primäres Ziel natürlich darin lag, ein möglichst spannendes und möglichst magisches Buch für Kinder und junge Erwachsene zu schreiben. Deswegen ist absolut klar, dass sie keinen Wert in ihrem Schreibprozess darauf gelegt hat, solche komplizierten Themen einzupflegen oder zu erklären. Ich glaube aber trotzdem, dass es genug Ansätze gibt, um sich eben das Rechtssystem vergewissern zu können. Und ich glaube auch, dass sie bewusst mit bestimmten Unrechtskomponenten gespielt hat. Also sie hat bewusst Sirius Black in ein Foltergefängnis, nämlich Azkaban, stecken lassen. Sie hat ihm bewusst keinen rechtsstaatlichen Prozess gegeben. Sie hat bewusst Umbridge auf die Schülerinnen und Schüler losgelassen. Das bedeutet, das Thema Recht, Gerechtigkeit, Unrecht, wie leiste ich Widerstand, wie wehre ich mich gegen einen unrechten Staat, das sind schon Themen, die sie meiner Meinung nach bewusst in die Bücher reingeschrieben hat. Natürlich wahrscheinlich auch, um Kindern dann eine positive Message mitzugeben. Also die Harry Potter Bücher haben ja zum Glück ein Happy End, wie das eben bei Kinder- und Jugendbüchern so üblich ist. Und wir haben ja auch wunderbare Ansätze in den Büchern, wie man sich eben gegen solche Systeme wehren kann. Also sowas wie Liebe ist stärker als Hass und wenn ich mich mit meinen Freunden zusammenschließe und mit anderen Engagierten dagegen kämpfe, dann kann ich eben auch Ungerechtigkeit besiegen.
Kann man Ihren Gedanken vielleicht auch noch umdrehen? Also wenn in Anführungszeichen J.K. Rowling eine stärkere Verfassung für dieses magische System geschrieben hätte, dann wäre es vielleicht Lord Voldemort auch gar nicht erst gelungen, an die Macht zu kommen.
Genau, also hätte sie ein in Anführungszeichen besseres und in Anführungszeichen moderneres Rechtssystem in die Bücher reingeschrieben, dann wären die Bücher definitiv langweiliger gewesen. Denn dann hätten wir dieses ganze Problem mit David gegen Goliath, also der kleine Harry Potter, das kleine Waisenkind und der neue Zauberer gegen so jemand Großes wie Lord Voldemort und so jemand Großes wie Zaubereiminister Cornelius Fudge und eben diese komplette Kafkaeske Behörde des Zaubereiministeriums. Genau diesen Kampf hätten wir dann wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil eben die ganzen Ungerechtigkeiten nicht passiert wären. Sirius Black wäre nicht fälschlich verhaftet worden. Gegen Harry Potter wäre keine disziplinarische Anhörung geführt worden. Hagrid wäre nicht zu Unrecht der Schule verwiesen worden und teilweise in Azkaban inhaftiert worden. Und am Ende Lord Voldemort hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, das Zaubereiministerium für sich einzunehmen.
Ich hatte in einem Spiegelartikel vor kurzem über Ihre Arbeit Vergleiche gelesen zur aktuellen politischen Situation in Thüringen. Lassen sich da aus Ihrer Sicht Vergleiche ziehen und wenn ja, welche?
Also der Grund, warum die Frage im Spiegelartikel aufgetaucht ist, war, glaube ich, eben einfach die anstehende Wahl, weil das Interview zu dem Zeitpunkt geführt wurde. In meiner Arbeit gehe ich jetzt natürlich nicht speziell auf die Wahl in Thüringen ein. Ich gehe nicht mal im Detail auf aufsteigende rechte Parteien ein, sondern eher abstrakt auf das Problem Demokratiedefizit und abstrakt auf das Problem Machtergreifung eines Diktators. Das bedeutet, die Thüringen-Wahl habe ich jetzt in meiner Arbeit nicht im Detail beleuchtet. Ich hoffe aber natürlich, dass meine Arbeit dazu anregt, dass sich alle Beteiligten nochmal Gedanken drüber machen, welche Parteien sie wählen, auch bei den anstehenden Kommunalwahlen und Landtagswahlen. Und dass wir eben auch weiterhin einfach wachsam bleiben und unser Grundgesetz schätzen, uns aber eben auch Gedanken drüber machen, wie wir bestimmte Rechte besser absichern können. Ich denke, da kann man gerade auch ins europäische Umland gucken, zum Beispiel in Polen mit ihrer Justizreform. dass man eben nochmal ein Auge drauf wirft, wie beispielsweise Parteien Richterstellen besetzen können, also vor allem für die Verfassungsgerichte.
Gerade nochmal anknüpfend an Thüringen, da ging es ja jetzt auch immer mal wieder um die potenzielle Abschaffung des MDR, die ja die AfD fordert. Wie ist es eigentlich um die Rechte der Medien bestellt bei Harry Potter?
Ziemlich, ziemlich schlecht. Also ich glaube, auch da können wir echt froh sein, dass wir nicht in der Zaubererwelt leben. Wir haben in der magischen Welt eine Monopolstellung des Tagespropheten. Das ist ein Medium, das wahrscheinlich zwar privat besessen wird, das sich aber mehr oder weniger danach richtet, was das Zaubereiministerium vorgibt. Das heißt, der Tagesprophet ist so ein bisschen ein Fähnchen im Winde und berichtet ganz gerne oder bevorzugt über die Seite und die Themen, von denen Sie der Meinung sind, dass die Partei oder die Bewegung gerade Aufwind hat oder eben im Vordergrund steht. Das bedeutet, der Tagesprophet berichtet sehr negativ über Harry Potter. Der Tagesprophet verschweigt die Rückkehr Lord Voldemorts, weswegen ganz viele Hexen und Zauberer gar nicht wissen, dass Lord Voldemort überhaupt zurückgekehrt ist. Und es gibt nur zwei unabhängige Medien, die da entgegenhalten. Und das ist einmal der Klitterer. Das ist so eine Art Esoterik-Zeitschrift, die von Luna Lovegoods Papa herausgegeben wird. Und die Zeitschrift berichtet eben unter anderem über die Rückkehr Lord Voldemorts. Das führt aber leider dazu, dass Luna entführt wird von Todessern und ihr Vater gezwungen wird, diese Zeitschrift einzustellen. Und dann gibt es noch einen Radiosender in Band 7, der quasi als reisender, anonymer Radiosender geführt wird, wo unter anderem Mitglieder des Orden des Phönix über aktuelle politische Entwicklungen rund um Lord Voldemort berichten. Aber ansonsten sieht's, was Presse und Medien betrifft, echt düster aus. Und die Propaganda von Lord Voldemort haut deswegen natürlich nochmal extra rein, weil es mehr oder weniger niemanden gibt, der dem widerspricht.
Wo wir jetzt gerade schon beim Ranten sind, was in der im magischen Rechtssystem von Harry Potter alles nicht so gut funktioniert. Was mich als Leserin immer sehr genervt hat, war dieses wahnsinnig ambivalente Verhältnis zu Diskriminierung und Rassismus. Also Muggel oder Zauberer, die von Muggeln abstammen, die zu diskriminieren war irgendwie total schlimm und Schlammblut die schlimmste Beleidigung überhaupt. Aber gleichzeitig, naja, war es total in Ordnung, sprechende, menschenähnliche Spezies wie zum Beispiel Riesen oder Hauselfen zu diskriminieren und auszugrenzen. Da habe ich mich gefragt, was haben Sie denn dazu herausgefunden?
Also ich habe dazu auch ein Kapitel in meiner Dissertation, was unter anderem daran liegt, dass genau dieses Rassismus-Thema in den Literaturwissenschaften im angloamerikanischen Raum schon wirklich gut erforscht ist. Also ich bin mal wieder nicht die Erste, die dort Diskriminierung sieht. Das ist schön, dass Sie das auch sehen. Also wir sind alle nicht alleine. Auf die Idee kamen schon andere Leute. Und meistens wurde das einfach nur unter dem Aspekt Rassismus untersucht, ob das Rassismus ist, in welchen Formen das auftritt. Ich habe mir dann eben auch noch angeguckt, ob es Gesetze gibt, die dieses Verhalten in irgendeiner Form fördern. Und da ist es so, bei den Hauselfen weiß man eigentlich gar nicht so genau, woher dieser Bund zwischen dem Hauself und seiner Familie kommt. Man weiß nur, dass die Hauselfen so gehirngewaschen sind, dass sie denken, sie müssten eben ihren Menschen dienen und zwar im Zweifelsfall bis zu ihrem Tod. Also sie würden sich auch für ihre Familien umbringen. Ob es da ein Gesetz gibt, weiß man nicht. Man weiß aber umgekehrt bei den Kobolden, die sich immer gegen die Zaubererherrschaft auflehnen, dass es da ein Gesetz gibt und das Gesetz ist echt fies. Das sagt nämlich aus, dass menschenähnliche, aber eben nicht menschliche Gestalten, wie zum Beispiel Kobolde und Hauselfen, keinen Zauberstab besitzen dürfen, was dazu führt, dass eben Hauselfen und Kobolde nicht ihre komplette Magie ausüben können. Und das Gesetz kommt natürlich von Menschen, Hexen und Zauberern, die nicht wollen, dass andere Rassen ähnlich stark wie sie selber sind. Und das hat in den Harry Potter Büchern eben zu diesen Koboldkriegen geführt. Man sieht es aber auch an anderer Stelle, nämlich beispielsweise bei den Zentauren. Die sind eigentlich super intelligent, wahrscheinlich sogar gebildeter als wir Menschen, müssen aber in so einem Art Reservat in einem Wald leben und werden wie Wilde behandelt, obwohl sie wahrscheinlich intelligenter sind als Hexen und Zauberer. Das bedeutet, auch die werden diskriminiert, indem man eben einen Lebensraum zugewiesen hat.
Das System, in dem dieser Harry Potter reingeworfen wird, das ist schon ziemlich defizitär. Ich habe das, glaube ich, noch nie so wahrgenommen. Wie gesagt, weil ich eigentlich immer eine Geschichte von einem weisen Jungen mit magischen Kräften gelesen habe und mir dann nie so wirklich Gedanken darüber gemacht habe, außerhalb bei, wie gesagt, diesen Rassismusgeschichten, die einem ja ins Auge fallen. Aber das ist schon einfach relativ düster. Und ich frage mich, ob das von J.K. Rowling irgendwie so beabsichtigt wurde, weil in der magischen Welt dann ja auch ganz viel Tolles und Schönes und also Bezauberndes und sowas ist. Und das irgendwie, ich sehe gerade die Geschichte nochmal in einem anderen Licht. Also und zwar auch vor allem diese Welt, bevor sie dann irgendwie immer düsterer geworden ist, weil der Einfluss von Lord Voldemort immer größer geworden ist, sondern so wie sie eben auch schon im ersten Band war, wo es irgendwie mehr so um Butterbier und Schokofrösche und sowas ging.
Ja, also das ist ja eigentlich das Schöne an Literaturwissenschaften. Man nimmt sich einen Text und nimmt den auseinander und guckt, wie viele Schichten und Perspektiven da eigentlich drin stecken. Und das ist auch für uns Juristen ja eigentlich gar nicht so ungewohnt. Genau das Gleiche machen wir auch, wenn wir uns Gesetze angucken und die auslegen. Also die Ähnlichkeiten zwischen Recht und Literaturwissenschaft sind genau an der Stelle schon deutlich. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass die Harry Potter Bücher natürlich mehr Spaß machen, wenn man sich weniger von solchen Themen runterziehen lässt. Das heißt, wenn man die unbedarft als Kind liest, sind die natürlich wunderbar magisch und für mich sind sie auch immer noch magisch. Aber ja, ich kann jetzt auch nicht mehr weggucken. Also wenn ich die Bücher jetzt nochmal lese, dann ärgere ich mich an ziemlich vielen Stellen, genauso wie wenn ich Tatort gucke.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, Recht und Literatur ist eigentlich eine ziemlich gute Kombination. Wie ist es denn so? Gibt es da in Deutschland viele Arbeiten, die sich auch mit dem Thema beschäftigen?
Also die Forschungsdisziplin Law and Literature kommt eigentlich aus den USA. Die gibt's da oder die hat da ihren Höhepunkt in den 60ern gehabt. Die gibt's aber schon seit über 100 Jahren. Da haben sich die ersten Juristen mit Literatur auseinandergesetzt. In Deutschland ist das aber ein Nischenthema. Also ja, es gibt Professorinnen und Professoren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ja, wenn man sich auf die Literaturrecherche begibt, dann findet man dazu auch Monographien und vor allem Aufsätze. Es gab in Münster an der Uni auch einen Sonderforschungsbereich Recht und Literatur, wo verschiedene Themen dazu erforscht wurden. Und es gibt immer mal wieder Einzelarbeiten, die dann auch eine größere Aufmerksamkeit erlangen. Und das wäre zum Beispiel meine Kollegin, die Dr. Daria Bayer. Die hat über Cum-Ex ein Theaterstück geschrieben und das in Hamburg aufgeführt. Ich habe es mir leider nicht angucken können, weil das nicht ganz meine Richtung ist. Aber die Idee finde ich super spannend, eben Recht und Literatur nicht nur auf Bücher zu beziehen oder auf Filme zu beziehen, sondern sogar auf Theater zu beziehen. Und es ist auch total witzig, es passiert parallel zu meiner Dissertation, ist in Deutschland noch eine Arbeit über Harry Potter erschienen von der Frauke Heidemann, die heißt An International Law Perspective on Harry Potter. Und sie untersucht quasi das Völkerrecht in Harry Potter und vergleicht das mit unseren echten geltenden völkerrechtlichen Regelungen. Ich finde es total schade, dass es das Buch noch nicht gab, als ich meine Dissertation geschrieben hätte, weil ich da natürlich tolle Informationen hätte rausziehen können. Aber ich denke, die Beispiele zeigen, dass man sich schon in Deutschland auch mit dem Thema beschäftigt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht die Reichweite von meiner Dissertation dazu führt, dass sich noch mehr Leute damit beschäftigen.
Jetzt haben wir so einen kleinen Überblick bekommen über das Rechtssystem bei Harry Potter. Was würden Sie denn für ein Fazit ziehen? Wie würden Sie die rechtliche Situation bei Harry Potter beschreiben? Eher gut oder eher schlecht so?
Im Ergebnis komme ich zu dem Fazit, dass das Rechtssystem in der Harry Potter Welt ungerecht ist, das ist rassistisch, es ist vorurteilsbehaftet und es entspricht nicht den rechtsstaatlichen Grundsätzen eines modernen Staates beziehungsweise unserer heutigen Rechtsordnung. Das ist so insgesamt das Fazit zu dem Vergleich. Und beim Vergleich zur historischen Rechtsordnung komme ich zum Ergebnis, dass das magische Recht eben aufgrund seiner vielen Verfehlungen dem Recht deutlich ähnelt, was wir in 1933 bis 1945 in Deutschland hatten, weil eben auch da Angeklagtenrechte abgebaut wurden. Wir hatten Scheinprozesse, wir haben Millionen Menschen inhaftiert und ermordet und deswegen sind die Parallelen eben zum historischen deutschen Recht deutlich mehr gegeben als zu unserem jetzigen aktuellen Recht.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über das Werk gesprochen, aber bisher eher wenig über die Autorin und gerade bei J.K. Rowling gibt es ja Kritik wegen ihrer transfeindlichen, diskriminierenden Aussagen. Wie sind Sie in Ihrer Doktorarbeit damit umgegangen? Sind Sie da drauf eingegangen?
Also ich habe einen ganz kurzen Überblick über die Biografie von J.K. Rowling gegeben, weil ich der Meinung bin, dass man ein Werk nicht komplett abstrakt von seinem Autor trennen kann. Es gibt Leute, die betrachten Werke auch komplett frei vom Autor. Das habe ich mir nicht so ganz getraut, weil ich es schon wichtig fand, unter anderem rauszufinden, ob J.K. Rowling eine juristische Vorbildung hat. Das wissen wir alle, hat sie natürlich nicht. Ich wollte aber natürlich auch gucken, wo sie sich überall inspiriert hat und ob es da eben vielleicht in ihrem Umfeld Inspiration aus der Rechtsbranche gab oder nicht. Mein Ergebnis war da aber, dass ihre Biografie jetzt erstmal nichts mit Jura, Rechtssystem, Staatsaufbau oder Co. im weitesten zu tun hat. Ich bin in einem ganz kurzen Abschnitt aber auch darauf eingegangen, dass sich ihre öffentliche Präsentation auf Twitter in den letzten Jahren ziemlich krass gedreht hat. Also meiner Meinung nach hat sie eine 180-Grad-Wende in ihrer politischen Einstellung gemacht. Und ich bezeichne sie in meiner Arbeit auch als transphob.
Frage ich mich natürlich, hat sich durch diese intensive Befassung und auch dieses pessimistische Fazit ihr Verhältnis zu den Primärquellen, also zu den Harry Potter Büchern, geändert? Mit anderen Worten, sind Sie immer noch Fan oder ist Harry Potter immer noch Ihr Comfort Read?
Also ich bin immer noch Fan. Seit ich die Dissertation beendet habe, habe ich sie aber nicht nochmal gelesen, die Harry Potter Bücher. Ich bin mir aber sicher, wenn ich in noch eine Krise gerate in meinem Leben, irgendwie Midlife Crisis oder so, dann packe ich sie bestimmt wieder aus und lese sie nochmal. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also dieser euphorische, schöne Blick eines 10-jährigen Kindes auf die Harry Potter Bücher habe ich jetzt natürlich nicht mehr in der Form.
Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, Frau Schäfer. Das war ein tolles Gespräch.
Ja, wie gesagt, vielen Dank für das Interesse. Ich freue mich immer.
Ein Gedanke, der mir während der Vorbereitung sehr präsent war. Wir haben ja in den letzten Wochen bei den JustizreporterInnen sehr viel über die juristische Ausbildung gesprochen, dass es super hart ist, dass es zu viel Stoff ist, dass es auf die Psyche geht und dass es eben also für viele Menschen, die in diesem System stecken, auch sehr leidvoll sein kann. Die Beschäftigung mit Frau Schäfers Diss und diesem Spott, der da jetzt schon vor Veröffentlichung ausgekippt wurde, also ihr erinnert euch an die Zitate, die wir am Anfang vorgelesen haben, der hat mir aber auch nochmal gezeigt, wir JuristInnen gehen untereinander auch ziemlich schlecht miteinander um. Klar kann man sich fragen, ob man NS-Unrecht und Harry Potter miteinander vergleichen darf oder soll. Das haben wir ja gerade auch gemacht. Aber dann sollte man sich eben auch aufrichtig mit der Materie, mit der Arbeit auseinandersetzen. Das ist eigentlich der Anstand, der im wissenschaftlichen Diskurs dazugehört und der JuristIn manchmal fehlt. Meine Meinung. Aber auch diese Arroganz gegenüber den Geisteswissenschaften, das ist etwas, was mich richtig ärgert. Und da möchte ich jetzt zum Schluss auch nochmal sagen, das Recht lebt nicht nur von Zivilrechtsdogmatik. Das soll bitte auf meinem Grabstein stehen.
Ja, also ich finde, man kann inhaltlich ja auch durchaus anderer Meinung sein als Frau Schäfer und man kann auch konstruktive Kritik äußern. Das gehört zum wissenschaftlichen Diskurs ja auch dazu. Aber ich muss auch sagen, ich fand den Ton in der Diskussion auch ziemlich heftig und ich bin auch der Meinung, man kann es auch mal honorieren, dass jemand einen kreativen Ansatz verfolgt bei einer juristischen Doktorarbeit. Da gehört in dieser juristischen Welt ja auch Mut dazu, wie man an der Diskussion ja auch ganz gut sehen kann.
Wir sind auf jeden Fall sehr glücklich, dass wir dieses Thema gemacht haben. Exena und ich machen jetzt jedenfalls Feierabend und gucken jetzt erstmal Harry Potter. Falls ihr Kritik oder Anregungen habt, dann meldet euch doch gern unter justizreporterin@swr.de. Also alles zusammengeschrieben, kein Genderstern, justizreporterin@swr.de. Und bevor wir uns verabschieden, hast du, Exona, noch einen Podcast-Tipp für uns.
Ja, den habe ich. Und zwar die Folge Harry Potter und Co. Canceln von Studio Komplex. Das ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Den findet ihr in der ARD-Audiothek. Da geht es unter anderem um die Frage, ob man eigentlich noch guten Gewissens die Harry Potter-Bücher lesen kann, wenn man J.K. Rowling kritisch sieht, etwa wegen ihrer transfeindlichen Aussagen in der Vergangenheit.
Das ist eigentlich eine richtig gute Empfehlung, da wir diese Transfeindlichkeit eben ja nur gestriffen haben. Also auch von mir die Empfehlung, wenn ihr da gerne weiterhören möchtet, feuerfrei, kostenlos in der ARD-Audiothek. An euch danke fürs Zuhören und danke dir, Exona, dass du dieses Thema mitgebracht hast und dabei warst. Und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis nächste Woche.
Tschüss!